Wie gesagt, wir befinden uns hier nicht einfach nur in der Gemeinde, sondern die Gemeinde ist auch das göttliche Arztzimmer. Er ist unser Arzt, er hat heute Abend Sprechstunde. Er hat Sprechstunde im mehrfachen Sinn des Wortes. Sprechstunde bedeutet ja normalerweise, dass wir kommen oder dass jemand kommt, um mit dem Arzt zu sprechen. Aber bei Gott ist es eben nicht vor allem so, dass wir mit ihm sprechen, sondern er spricht vor allem auch zu uns. Das ist eigentlich die Hauptbedingung oder das Hauptanliegen Gottes im Zusammenhang mit Heilung, nämlich dass er zu uns reden kann. Ohne dass wir seine Stimme hören, ohne dass wir das hören, was er zu sagen hat zu diesem Thema, ist es unwahrscheinlich, dass wir seine Kraft erleben werden. Seine Kraft kommt nicht einfach aus heiterem Himmel, weil er gerade einen guten Tag hat, sondern sein Wirken, sein Handeln ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Und diese Bedingungen erfahren wir in seinem Wort. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sein Wort kennen und sein Wort hören. Heilungsschule bedeutet nicht in erster Linie, dass ihr lernt zu heilen, obwohl auch das natürlich ein Anliegen ist, sondern Heilungsschule bedeutet eigentlich in erster Linie, dass wir kommen, um uns heilen zu lassen. Dass wir kommen, um alles zu lernen, was man über das Thema Heilung lernen kann. Und das ist eine ganze Menge. Als wir diese Heilungsschule angefangen haben zu planen, meine Frau und ich, da wusste ich von vornherein, das ist nicht eine zeitlich begrenzte Angelegenheit. Das ist nicht, ja, wir machen mal eine 10-teilige Heilungsschule und dann geht uns der Stoff aus, dann wissen wir nicht mehr, was wir noch sagen sollten zu diesem Thema. Nein, sondern ich wusste von vornherein, der Herr hat uns diesen Auftrag gegeben und das Ganze soll eine langfristige Angelegenheit sein. Und ich habe auch keine Mühe damit, das zu tun, denn bei diesem Thema geht uns ganz sicher der Stoff nicht aus. Amen. Im Dienst von Kenneth Hagin zum Beispiel ist es so, dass heute noch, jeden Tag, im Rahmen der Bibelschule, die dort stattfindet, jeden Tag Heilungsschule ist. Und jeden Tag spricht dort jemand über das Thema Heilung. Nun, natürlich ist es so, dass die Leute sich mit der Zeit wiederholen werden und manchmal über dasselbe Grundthema gesprochen wird. Aber dennoch, es gibt immer wieder neue Aspekte, es gibt immer wieder neue Perspektiven, aus denen man das Thema beleuchten kann. Und vor allem kann man eins tun und sollte man mit einem nicht aufhören, nämlich den Leuten dieses Thema nahezubringen und natürlich auch für sie zu beten, ihnen die Hände aufzulegen. Und all das werden wir tun in dieser Heilungsschule, vielleicht nicht alles heute Abend, aber im Laufe der nächsten Freitage, der nächsten Heilungsschulen. Seid ihr froh, dass ihr hier seid heute Abend? Amen. Halleluja. Ich bin froh, dass ich hier bin und dass es wieder jeder zweite Freitag geworden ist. Ich möchte noch kurz auf ein paar Produkte hinweisen. Und zwar haben wir hier einige CD-Sets, die bereits fertig sind zum Thema Heilung. Als erstes habe ich hier, er sandte sein Wort und heilte sie. Das sind eigentlich alles so Grundlagensets, wo sehr ausgiebig und grundlegend über das Thema Heilung gelehrt wird. Dann habe ich hier die göttliche Hausapotheke. Das ist ein guter Titel, oder? Jeder hat eine Hausapotheke zu Hause, nicht wahr? Und wichtig ist, dass wir nicht nur eine Hausapotheke zu Hause haben mit einigen Pillen und Tabletten drin, sondern dass wir eine göttliche Hausapotheke haben, sodass wir wissen, was sagt Gott zu dem, wo ich drin bin? Was sagt Gott zu meiner Situation? Was hat Gott zu sagen zu der Krankheit, von der ich vielleicht betroffen bin? Und dann hier noch von Pastorin Katharina ein Set Schritte zur Heilung. Auch das kann ich sehr empfehlen. Man kann alle diese CD-Sets bei uns am Büchertisch kaufen. Wir haben leider an den Freitagabenden noch niemanden, der den Büchertisch führt, aber ihr könnt, wenn ihr etwas seht am Büchertisch, diese Produkte einfach nehmen und sie an der Cafeteria dann bezahlen. Dort ist die Ursi und später dann die Barbara, die noch kommen wird, und die haben Geld, also die können auch rausgeben. Genau. Verschenkt doch eins, sagt meine Frau gerade. Welches soll ich verschenken? Wer will was? Ha? Alle. Alle soll ich verschenken, sagt sie mir. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, heute Abend was zu verschenken. Aber ich tue es, was meine Frau gesagt hat. Also, er sandte sein Wort und heilte sie. Wer möchte dieses Set haben? Dann hier die göttliche Hausapotheke. Hier ist Marilyn Neu. Weißt du, die hast du alle schon gehört, Maria?
Ja, noch einmal hören, das ist schlimm.
Okay, gut. Und dann habe ich hier noch Schritte zur Heilung. Wer möchte das bitte haben? So, also, jetzt habe ich hier nichts mehr liegen. Gut, dann lasst uns anfangen mit dem Thema, das wir heute Abend behandeln wollen. Und zwar möchte ich heute Abend darüber sprechen, ich habe es schon die ersten zwei Male auch angedeutet, es taucht immer wieder auch die Frage auf, ja, was ist mit den Schriftstellen, wo es scheinbar erst einmal so aussieht, wie wenn Gott doch dafür verantwortlich ist, dass auf manche Menschen Krankheit gelegt wird. Und diese Stellen gibt es. Beim erstmaligen Lesen von solchen Stellen könnte es gut sein, dass wir irritiert sind, dass wir uns fragen, was soll das? Gott nimmt die Krankheit weg einerseits, aber dann heißt es auch, dass er sie nicht auferlegt oder dass er sie anderen auferlegt. Wie sollen wir umgehen mit solchen Schriftstellen? Damit verbunden ist die generelle Frage, woher kommen Krankheit und Gebrechen? Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr wichtige Frage ist, die wir heute Abend ein Stück weit beantworten wollen. Woher kommen Krankheit und Gebrechen? Denn die Antwort, die wir auf diese Frage haben, ist entscheidend darüber, ob wir dafür glauben können, von Gott geheilt zu werden oder nicht. Denn, ich meine, ihr werdet mir zustimmen, solange wir der Überzeugung sind oder im Zweifel sind darüber, ob das, wovon wir betroffen sind, womöglich von Gott gesandt sein könnte, können wir nicht geheilt werden davon. Auf jeden Fall haben wir keine wirkliche Zuversicht oder Kühnheit in diesem Bereich. Nehmen wir an, Gott würde tatsächlich Menschen Krankheit geben, als eine Bürde, die sie zu tragen haben, als ihr Kreuz, das sie durchs Leben tragen müssen. Was für ein Recht hätten wir, Gott darum zu bitten, dieses wieder wegzunehmen? Was für ein Recht hätten wir zu hadern mit unserem Schicksal, wenn doch diese Krankheit uns von Gott zugedacht wäre, als unser Kreuz, als unsere Bürde, die wir zu tragen haben? Das würde nicht gehen. Natürlich könnten wir es trotzdem versuchen, in der Hoffnung oder Meinung, wenn Gott sehr gnädig gestimmt ist, wird er das wieder wegnehmen. Aber das ist ein Eierlaufen. Das ist ein Spießrutenlauf. Wir wüssten nie richtig, woran wir sind und hätten keine Zuversicht. Deswegen müssen wir diese Frage beantworten und wir sollten sie ganz klar beantworten mit dem, was das Wort Gottes eigentlich sagt. Nämlich, dass Krankheit und Gebrechen niemals von Gott kommen können. Aber lasst uns einige von diesen Schriftstellen anschauen, damit das Ganze konkret wird. 2. Mose 15, Vers 26. Und das Interessante ist, dass es meistens vermischte Schriftstellen sind. Das heißt, es sind solche Stellen, wo Gott einerseits Heilung verspricht, Heilung verheißt, wo dann aber wie im Nachsatz ebenso ein Haken ist, oder ein Stolperstein, über den wir strauchen könnten. Hier heißt es, und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Nun, das ist ja schön und gut. Und wir haben, als wir diese Schriftstelle zum ersten Mal angeschaut haben, ganz klar betont, dass der Herr uns eben keine der Krankheiten auferlegen wird, die er den Ägyptern auferlegt hat, weil der Herr unser Arzt ist, weil der Herr der ist, der uns heilt. Aber was machen wir mit der Tatsache, die hier offensichtlich vorhanden ist, nämlich dass es heißt, Gott auferlegt Krankheit? Was tun wir damit? Können wir das einfach unter den Teppich kehren? Können wir das einfach außen vor lassen und so tun, wie wenn es nicht wäre? Vielleicht eine Zeit lang geht das, aber der Feind wird immer wieder mit solchen Schriftstellen oder solchen Passagen kommen und uns verunsichern darüber, was wirklich Gottes Wille ist. Und deswegen müssen wir diese Frage schlüssig beantworten können. Wir sollten uns nicht mit Ausreden oder mit Halbwahrheiten in diesem Zusammenhang zufrieden geben. Dennoch glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir stets wissen, auf welcher Seite wir stehen. Nämlich, dass wir stets wissen, wir gehören nicht zu denen, denen Gott Krankheit auferlegen will oder wird. Einfach mal angenommen, er würde dies tatsächlich tun, was wir im Laufe des Abends noch klären werden. Aber einfach mal angenommen, es wäre so. Wir müssen wissen, dass wir nicht auf der Seite stehen, wo Krankheit und Gebrechen kommen oder geplant sind ein Stück weit. Wenn wir nicht diese Position haben, dann werden wir uns schwer überzeugen lassen und mögen die Argumente noch so logisch sein. Ich kenne Leute, die glauben an den Herrn Jesus Christus, die glauben an sein Wort, sie möchten auch glauben, dass Gott sie heilt, aber sie schwanken dauernd hin und her. Sie sind dauernd im Unsicheren darüber, ob es nun wirklich Gottes Wille ist, für sie gesund zu sein oder nicht. Ob Krankheit und Gebrechen nicht womöglich doch von ihm kommen, als eine Strafe, eine Last, eine Bürde, ein Kreuz oder was auch immer. Es heißt also hier, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Zuerst werden Bedingungen genannt. Der Herr sagt, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich. Nun, das klingt ein bisschen sehr nach Altem Testament, das klingt ein bisschen sehr nach Gebote halten, nach Gesetz einhalten. Und die Schriftstelle ist ja auch aus dem Alten Testament. Und erst einmal geht es tatsächlich darum. Wir müssen das übertragen, wir müssen es übersetzen auf unsere Zeit, die wir unter dem neuen Bund leben und eine andere Beziehung zu Gott haben als das alttestamentliche Volk Israel. Auch das ist ein Punkt, den wir immer wieder sehr klar sehen müssen. Für uns bedeutet es in erster Linie, dass wir auf seine Stimme hören. Was bedeutet es, auf seine Stimme zu hören? Redet Gott? Gott redet. Gott redet nicht immer sehr laut, manchmal redet er sehr leise und unmerklich, aber er redet. Er redet manchmal durch andere Leute zu uns. Wenn wir zum Beispiel eingeladen werden, in einen Gottesdienst zu kommen, dann haben wir die Wahl, hören wir diese Stimme oder lehnen wir ab, wehren wir das ab, was uns da angetragen wird, weil wir nicht denken, dass es Gott ist, der zu uns redet. Aber ich kann dir eins sagen, wenn dich jemand zu einem Gottesdienst einladet, dann ist es Gott, der redet. In den allermeisten Fällen. Natürlich mag es auch da Ausnahmen geben. Niemand sollte in eine Sekte zu einem Gottesdienst gehen zum Beispiel. Aber grundsätzlich, wenn dir jemand ein göttliches Angebot unterbreitet, nämlich an einen Abend wie diesen hier zu kommen oder sonst in einen Gottesdienst am Sonntagmorgen, dann wisse, Gott hat gesprochen. Vor allem, wenn du sonst nirgends hingehen würdest, dann hat Gott ganz sicher zu dir geredet. Also kannst du dieser Stimme gehorchen, dann hast du das Erste hier bereits erfüllt. Und tust, was in seinen Augen recht ist. Wie können wir herausfinden, was in seinen Augen recht ist? Nur indem wir sein Wort besser kennenlernen. Nur indem wir erfahren und man uns erklärt, was Gott im neuen Bund von uns erwartet. Denn er erwartet von uns im neuen Bund nicht dasselbe, wie er vom Volk Israel unter dem alten Bund erwartet hat. Der neue Bund ist keine Gesetzesreligion. Sondern der neue Bund ist eine Beziehungsreligion, könnte man sagen, wenn man den Begriff Religion überhaupt verwenden will. Es geht darum, dass wir eine lebendige Beziehung haben und pflegen mit Gott, unserem Vater. Eigentlich könnten wir damit diese Bedingungen alle abhaken. Wenn wir wirklich mit Gott leben möchten und darin wachsen und zunehmen, dann haben wir die Bedingungen im Prinzip bereits erfüllt. Dann wird der Herr uns keine der Krankheiten auferlegen, die er den Ägyptern auferlegt hat, denn ich bin der Herr, der dich heilt, sagt der Herr. Lass uns aber endlich zu dieser Frage kommen. Auf was nimmt diese Schriftstelle Bezug? Sie nimmt darauf Bezug, was mit den Ägyptern geschah. Und zwar während Israel in Ägypten war und dort geplagt wurde von einem gottlosen Pharao und seinem Volk. Mose war gekommen und hatte zu diesem Pharao gesagt, lass mein Volk ziehen. Aber der Pharao wollte das Volk nicht ziehen lassen. Nachdem er mehrmals scheinbar nachgegeben hatte und es dann doch nicht erfüllt hatte, fingen Plagen an zu kommen über Ägypten. Warum kamen diese Plagen? Weil sie ungehorsam waren gegenüber dem klaren Gebot, dem klaren Wort Gottes. Sie waren ungehorsam und zwar in einem hohen Maß. Aber nicht nur waren sie ungehorsam, sondern ihr Ungehorsam vereitelte die Pläne Gottes. Gott hatte den Plan, nach 400 Jahren Gefangenschaft endlich sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Und wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, dann wird er es auch ausführen. Und stelle dich ihm bitte nicht in den Weg, wenn er etwas am Tun ist. Wir reden hier also von einer sehr speziellen Situation. Es heißt hier, die ich den Ägyptern auferlegt habe, in einer bestimmten, konkreten, spezifischen Situation, nämlich als sie extrem ungehorsam waren. Wir lesen in der Bibel sonst nirgends, dass die Ägypter dauernd krank gewesen wären. Während Israel 400 Jahre lang dort war zum Beispiel, wir lesen nicht, dass sie dauernd irgendwelche Seuchen und Plagen erlebt hätten, sondern sie waren, sage ich mal, relativ gesund. Sie waren ähnlich oder in einem ähnlichen Maß unter dem Schutz Gottes wie andere Menschen, andere Nationen und insbesondere das Volk Israel unter dem Schutz Gottes war. Aber immer dann, wenn sich ein Volk oder auch eine Einzelperson gegen den Willen Gottes stellt, und zwar gegen den ausdrücklichen, ausgesprochenen Willen Gottes, dann passiert Folgendes. Gott muss seinen Schutz wegnehmen. Er kann es nicht zulassen, dass du mit offenen Augen sündigst, dass du dich offen gegen seinen Willen richtest, obwohl du gesehen hast, dass sein Wille, die Verkündigung seines Willens von Wundern begleitet war und du dich ihm trotzdem widersetzt und damit davon kommst. Das kann er nicht zulassen. Denn sonst würde bei dir und bei anderen der Eindruck entstehen, wir können sündigen, so viel wir wollen, und es hat keine Konsequenzen. Stellt euch einmal vor, um hier auf die konkrete Geschichte wieder zurückzukommen, Gott hätte durch Mose zum Pharao gesprochen, lass mein Volk ziehen. Und er hätte sich geweigert, aber es hätte keine Konsequenzen gehabt. Israel würde heute noch in Ägypten hocken. Wenn der Pharao sie nicht hätte ziehen lassen, hätten sie nicht gehen können. Er war ihnen militärisch überlegen, bei weitem. Und Gott wollte ein Wunder an ihnen tun, aber es brauchte auch das Einverständnis der Menschen, die damit involviert waren. Das ist so. Gott handelt nicht einfach über die Köpfe sämtlicher Leute hinweg. Also musste etwas geschehen, musste etwas passieren, das den Pharao und sein Volk dazu zwang, die Israeliten ziehen zu lassen. Und das war in diesem Fall Krankheit, Gebrechen, verschiedene andere Plagen, bis dazu, dass sie ihre Erstgeburt verloren, und zwar Tier und Mensch, in dieser letzten Nacht, als dann das Volk schließlich auszog. Wir reden hier also von einer sehr speziellen Situation, die sich nicht andauernd wiederholt. Lass uns eine weitere Schriftstelle lesen. 5. Mose 7, Vers 15. Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Das ist nicht wunderbar. Und es ist gut, wenn du diese Schriftstelle auf dich persönlich beziehst. Der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Von dir, der du dies liest. Von dir, der du dies hörst, wird er jede Krankheit abwenden. Allein schon die Tatsache, dass du Interesse hast an dem, was der Herr sagt, macht dich zu einem Empfänger der Verheißung. Macht dich zu jemandem, an den die Verheißung grundsätzlich gerichtet ist. Seht ihr? Menschen, die kein Interesse haben am Wort Gottes. Menschen, denen es völlig egal ist, was Gott sagt und was Gott will. Sie werden so etwas gar nie hören. Sie werden so etwas gar nie sehen. Sie werden es gar nie lesen. Und deswegen im Kontext auch keine Chance haben, von Gott geheilt zu werden. Sie werden es nicht erleben, dass der Herr alle Krankheit von ihnen abwendet, weil sie nicht wissen, dass er es tun möchte. Und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen, sondern er wird sie auf alle deine Hasser bringen. Also auch hier wieder heißt es scheinbar oder offensichtlich, dass der Herr die Seuchen Ägyptens, die Israeliten kannten, auf die Hasser Israels bringen würde. Wir sollten sowieso vorsichtig sein, wenn wir alttestamentliche Schriftstellen nehmen, sie aus dem Zusammenhang reißen und das, was Gott über ein ganzes Volk gesagt hat, auf uns persönlich beziehen. Er redet hier wieder von Ägypten. Er redet hier von den Hassern Israels. Nun, es gibt verschiedene andere Stellen im Alten Testament, wo ganz klar gesagt wird, dass die gesegnet sind, die Israel segnen, und dass die verflucht sind, die Israel verfluchen. Das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit, könnte man sagen. Es gibt sogar eine Stelle, wo Gott sagt, Israel ist wie mein Augapfel. Wer Israel antastet, der tastet meinen Augapfel an. Nun, was würde passieren, Susan, wenn ich dir einfach mal frech in deinen Augapfel hineinfassen würde? Ich glaube, ausnahmsweise, du würdest es sonst nie tun, aber du würdest mir eine federn. Unter Umständen schon, gell? Obwohl ich dein Pastor bin und dein Arbeitgeber. Aber du würdest mir eine federn, wenn ich dir in den Augapfel fassen würde, aus Demonstrationszwecken. Findest du nicht auch, dass Gott ein Recht hat, darauf zu reagieren, wenn man seinen Augapfel antastet? Ich versuche euch zu erklären, warum das, was hier steht, nicht für uns neutestamentliche Gläubige gilt. Warum der Herr ganz sicher keine Krankheit auf uns bringen wird. Nun, in aller Regel sollte es so sein, dass wir als Christen so viel Verstand haben, dass wir Gottes Augapfel nicht antasten. Hallo? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir manchmal Dinge tun, absichtlich oder unabsichtlich, die Gott beleidigen, die Gott kränken, die Gott wehtun, die Gott betrüben, die den Heiligen Geist betrüben. Aber es gibt unterschiedliche Abstufungen. Nicht alles, was wir tun, ist gleich den Augapfel Gottes antasten. Versteht ihr? Ich kann Susan am Jackenzipfel ziehen, das wird sie sich eine Weile gefallen lassen. Oder ich kann sie auf die Schulter boxen, auch das wird sie sich gefallen lassen. Aber wenn ich ihren Augapfel antaste, dann ist vorbei. Dann ist das Maß voll, dann ist der Bogen überspannt. Und deswegen, auch wenn Christen den Augapfel Gottes antasten, indem sie schlecht reden über Israel, indem sie den modernen Staat Israel in Frage stellen, indem sie sich allzu sehr auf die Seite der Palästinenser und Araber schlagen, das hat Konsequenzen. Das hat Folgen. Das wird Gott nicht einfach dulden. Warum? Weil ihm sein Volk so wichtig ist, dass er gesagt hat, sie sind wie mein Augapfel. Also, aber worum es eigentlich geht hier, ist, dass wir gar keine Angst zu haben brauchen, dass Gott womöglich von uns reden könnte. Sind wir seine Hasser? Sind wir Hasser des Volkes Israel? Sind wir überhaupt Hasser? Nein, wir sollten Liebende sein, und zwar unter allen Umständen. Sollten wir Liebende sein. Nicht der Zorn Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, sondern die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Römer 5, Vers 5. Deswegen sollten wir Liebende sein. Ja, aber Pastor Manfred, was ist denn mit den Menschen, die halt nun einmal Hasser sind? Warum legt Gott ihnen Krankheit auf? Beziehungsweise tut er das überhaupt? Und wenn, warum? Wie kann Gott überhaupt jemandem Krankheit auferlegen? Nun, lasst uns weiterfahren, wir werden die Frage klären. 5. Mose 28, Vers 61. Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind, der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. Hier wird auch sprachlich die ganze Sache ein bisschen klarer. Beachte den genauen Wortlaut. Hier heißt es auch, alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind, der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. Könnte es sein, dass hier von einer Situation die Rede ist, wo Gott gar keine andere Wahl mehr hat, als bestimmte Dinge über manche Personen kommen zu lassen, weil sie selbst in einer Art und Weise gelebt haben oder geredet haben, dass sie diese Dinge anziehen, dass der Schutz Gottes sich von ihnen gehoben hat, sodass die Krankheit, das Gebrechen, die sowieso in der Welt sind, seit dem Sündenfall hereinbrechen können? Könnte es sein, dass das gemeint ist? Dieser Vers hier, 5. Mose 28, Vers 61, findet sich in einem Abschnitt der Schrift, der überschrieben ist mit Segen und Fluch. Segen und Fluch. 5. Mose 28, 1 bis 14 beschreibt den Segen. Was alles passieren wird, wenn wir uns an das Wort Gottes halten, wenn wir tun, was er sagt, wenn wir ihm glauben und so weiter. Ab Vers 15 wird der Fluch beschrieben. Und zwar sehr ausführlich. Wenn euch diese Dinge interessieren, dann lest einfach mal 5. Mose 28 ab Vers 15. Schreckliche Dinge werden da gesagt. Und unter anderem eben auch dieser Vers. Der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. Nun, es ist eine Tatsache, dass Krankheit und Gebrechen in dieser Welt sind. Wir leben nicht im Paradies. Wir leben nicht mehr in einem sündlosen Zustand. Wir leben nicht mehr in einem Zustand, wo der Schutz Gottes absolut über der Menschheit ist. Sondern wir leben in einem Zustand der gefallenen Schöpfung, des gefallenen Menschen. Und was ist geschehen durch diesen Sündenfall? Der Teufel, der Feind Gottes und auch der Feind der Menschen hat Einlass gefunden in die Schöpfung Gottes. Und es ist ihm gelungen, Dinge zu zerstören, Dinge umzukehren, die von Gott ursprünglich ganz anders geplant waren. Würden wir noch im Paradies leben, hätten Adam und Eva nie gesündigt, dann würden wir das Wort Krankheit, das Wort Gebrechen überhaupt nicht kennen. Wir hätten keine Ahnung, was das ist. Wir würden uns völliger Gesundheit erfreuen. Es wäre keine Frage, wir würden niemals sterben. Woran sollten wir sterben? Es gäbe nichts, woran wir sterben könnten, aber dieser Zustand existiert nicht mehr. Und leider ist es so, dass viele Christen einem Wunschtraum nachhängen oder das Gefühl haben, wenn ich mich bekehre, wenn ich an Gott glaube, dann wird er für mich einen paradiesischen Zustand wiederherstellen. Und das stimmt nur sehr bedingt. Gott möchte zwar, dass du den Himmel auf Erden hast, aber du musst auch verstehen, unter welchen Bedingungen dieser Himmel auf Erden zustande kommen kann. Denn erst einmal lebst du, auch nachdem du Christ geworden bist, immer noch in dieser gefallenen Welt. Genauso wie jeder andere auch und genauso wie du vorher in einer gefallenen Welt gelebt hast. Und in dieser gefallenen Welt gibt es Krankheit und Gebrechen, gibt es Schmerzen, gibt es Not, gibt es alle möglichen Seuchen. Sie sind da, sie sind existent und wir leugnen diese Dinge nicht. Wir leugnen nicht, dass es Krankheit und Gebrechen gibt. Manche pseudo-christlichen Sekten haben gesagt, Krankheit ist eine Einbildung. Die christliche Wissenschaft zum Beispiel, also Christi Wissenschaftler, oder wie sie sich nennen. Sie behaupten, Krankheit sei eigentlich eine Illusion, eine Einbildung. Und wir müssten es nur fertig bringen, in unserem Denken diese Einbildung zu überwinden, dann können wir geheilt werden. Was für ein Unsinn. Krankheit und Gebrechen sind sehr real. Lass uns ein Beispiel anschauen aus dem Alten Testament, wo uns sehr, sehr deutlich wird, sehr klar wird, wie das Ganze zusammenhängt. 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Eine bekannte Geschichte, ich lese sie einfach mal vor. Und sie, also die Rede ist vom Volk Israel, sie waren ja immer noch unterwegs in der Wüste. Sie hatten leider nicht den kürzesten Weg genommen ins verheißene Land, sondern sie vertaten sich hier ein bisschen in der Wüste. Und sie brachen auf vom Berg Hor, auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Gemeint ist das Manna, das sie jeden Tag zu essen bekam. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Die Schlangen sind ein Bild für Krankheit und Gebrechen, könnte man sagen. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Das Volk kam also zur Einsicht darüber, dass das, was sie getan hatten, indem sie gegen Gott und gegen Mose gemurrt hatten, nicht richtig war. Vers 8, und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Aus dieser Geschichte leitet sich übrigens höchstwahrscheinlich das Zeichen der Ärzte, der Apotheker, überhaupt der Medizin her, nämlich die Schlange, die sich um eine Stange windet. Das war das Heilmittel, welches Gott damals dem Volk Israel geboten hatte, aufzurichten und darauf zu blicken, in Vorwegnahme dessen, was Jesus tun würde am Kreuz. Aber dazu kommen wir dann in einer anderen Lektion. Tatsache ist, dass es auch hier wieder heißt, in Vers 6, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Um Himmels Willen, Herr, wie kannst du nur feurige Schlangen senden? Wie kannst du nur das Übel senden? Wie kannst du das Übel zulassen, Herr? Warum tust du so etwas? Das ist doch dein Volk, um das es hier geht. Nun, bitte, erstens beachte, was hatte das Volk getan in den Versen 4 und 5? Was lesen wir? Wir lesen erstens, dass die Seele des Volkes ungeduldig wurde in ihm. Und dass sie anfingen zu reden. Und zwar, was redeten sie? Zuerst mag das Ganze nur ein leises Murren und Murmeln gewesen sein. Aber dann wurde die Stimme lauter und schließlich ließen sich Stimmen vernehmen, die sagten, dieser Mose ist überhaupt nicht von Gott gesandt. Und andere sagten, da, was ist das für ein Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, um uns jetzt in dieser Wüste verrecken zu lassen. Wir wollen weder mit diesem Mose noch mit diesem Gott etwas zu tun haben, sondern wir wollen zurückkehren nach Ägypten. Damit hatten sie genau das getan, was wir in den anderen Schriftstellen davor gelesen haben, dass man es nicht tun soll. Sie haben also nicht willig auf die Stimme des Herrn ihres Gottes gehört, haben nicht getan, was recht ist in den Augen Gottes, seinen Geboten nicht gehorcht und seine Ordnungen nicht gehalten. Mit anderen Worten, sie waren aus dem Schutz Gottes herausgetreten. Der Schutz Gottes über unserem Leben gegen Krankheit und Gebrechen ist nicht bedingungslos. Das sollten wir uns merken. Der Schutz Gottes in unserem Leben, sowohl in Bezug auf Krankheit und Gebrechen als auch auf jedes andere Übel, das in dieser Welt zu Hause ist, ist nicht bedingungslos. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, wir sind Kinder Gottes, deswegen kann uns nichts mehr zustoßen. Lies einmal Psalm 91, auch dort ist der Schutz Gottes an Bedingungen gebunden. Und eine solche Bedingung ist, dass wir mit ihm leben. Man könnte es so zusammenfassen oder auf den kleinsten Nenner bringen. Wir sollen mit ihm leben. Wir sollen ihn nicht behandeln wie einen Fremden, weil er kein Fremder ist für uns, sondern er hat sein Größtes, sein Höchstes gegeben, nämlich Jesus Christus, um uns nahe zu kommen. Deswegen wissen wir, er möchte mit uns in Beziehung treten. Er möchte uns nahe sein. Deswegen sagt Jakobus in seinem Brief, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Er hat den ersten Schritt bereits getan, jetzt müssen wir einen Schritt auf ihn zugehen, dann geht er den nächsten auf uns zu. Aber wenn wir uns weigern, das zu tun, wenn wir anfangen, gegen Gott und gegen die von Gott gesetzte Leiterschaft zu murren, denn genau das haben sie getan, dann kann Gott nicht anders, als den Schutz Stück für Stück zu heben. Das geschieht nicht sofort. Das geschieht nicht immer absolut und radikal. Gott sei Dank, Gott ist gnädig. Dieser Spruch aus dem Volksmund, Gott straft sofort, vergiss ihn. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Gott straft nicht sofort. Gott ist gnädig und barmherzig und langmütig. Wenn das nicht so wäre, wären wir alle längst unter der Erde. Hallo? Dann hätten wir es alle längst verdorben mit ihm. Aber wie gesagt, es stimmt nicht. Und dann heißt es, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Sandte er sie wirklich? Eine Sache, die wir auch verstehen müssen im Zusammenhang mit dem Alten Testament, ist, dass manchmal Dinge in einer Art und Weise beschrieben werden, die man tatsächlich bildhaft verstehen muss. Eine andere Sache im Zusammenhang mit dem Alten Testament ist folgende. Vom Teufel liest du praktisch nichts im Alten Testament. Die Offenbarung über den Teufel ist sehr knapp und gering zur Zeit des Alten Bundes. Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Leute bei aller Frömmigkeit, die sie hatten, nichts gegen den Teufel hätten tun können. Warum sollten sie wissen, wer er ist und wie er handelt? Ganz anders ist das im Neuen Testament. Hier tritt auf einmal der Teufel in einer völlig neuen Klarheit zutage, sodass wir Dinge von ihm erfahren, Dinge von ihm sehen und auf einmal verstehen, wie er handelt und wie er ist. Durch die Worte Jesu, durch das, was Jesus erklärt. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 10, Vers 10, dass der Teufel nur daher kommt, nur deswegen kommt, um zu rauben, zu töten und zu schlachten. Das ist der Grund, warum der Teufel kommt. Jesus schreibt also dem Teufel all diese Dinge zu. Im Alten Testament, selbst wenn Gott dem Volk diese Dinge offenbart hätte, sie hätten es nicht verstanden. Das ist der Grund, warum manche Dinge im Alten Bund wie unter einer Decke sind. Sie sind noch nicht offenbart worden. Und deswegen mag es manchmal tatsächlich so scheinen, wie wenn Gott etwas tut, was eigentlich der Teufel tut. Lasst uns hier weiterfahren. Es wird gleich noch klarer werden. Sobald das Volk umkehrte, schaffte Gott sofort einen Ausweg. Aber beachte, der Ausweg bestand nicht in dem, was das Volk wollte. Das Volk wollte nämlich, dass Mose darum bat, dass Gott die Schlangen wegnehme. Das tat er aber nicht, sondern sie waren in den Unglauben hineingeraten und jetzt sollten sie etwas tun, um ihren Glauben zu beweisen. Das ist der Grund, warum Gott Mose sagt, nimm eine Schlange, mach eine Schlange aus Bronze, richte diese Schlange auf einer Stange auf und jeder, der da hinsieht, nachdem er gebissen worden ist, wird geheilt werden. Denn ich hoffe, jedem von uns ist klar, dass es nicht die Schlange oder der Anblick der Schlange auf der Stange war, der die Leute geheilt hat, sondern die Tatsache, dass sie dem gehorsam waren, was Gott sagte, nachdem sie zuvor dem ungehorsam gewesen waren, was Gott sagt. Das ist der Grund. Es geht um eine Glaubenshandlung und nicht etwa um eine magische Handlung. Wir müssen nur auf die Schlange schauen, dann werden wir geheilt. Wisst ihr was? Dann würde ich sofort eine bronzene Schlange in Auftrag geben, sie da oben hinhängen, wahrscheinlich dort auch noch, sodass jeder in der Versammlung sie sehen kann und dann würden wir keine Heilungsgottesdienste mehr brauchen, sondern ich würde einfach sagen, schau auf die Schlange. Aber das funktioniert nicht mehr. Irgendjemand könnte ja sagen, so hat Gott geheilt unter dem alten Bund. Also lasst uns eine solche Schlange nehmen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Diese Schlange auf der Stange ist nur noch, auch heute, ein Symbol. Wenn du in eine Apotheke gehst, die ein solches Zeichen vor der Türe, vor der Eingangstüre hängen hat, in irgendeiner Form, dann sagst du nicht in der Apotheke, ich möchte gern so eine Schlange haben. Sondern das ist ein Symbol für die Hilfe und die Medizin, die dir angeboten wird in einer Apotheke, bei einem Arzt oder in einem Spital. Vers 8 noch einmal, und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Gott schuf also einen Ausweg. Sobald das Volk umgekehrt war, gab es sofort einen Ausweg aus der Krankheit. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Und so ist es auch im Leben von jedem Einzelnen von uns. Aber ich möchte einen anderen Vers euch zeigen, wo rückblickend über dieses Ereignis Folgendes gesagt wird. 5. Mose 8, Vers 15. Es ist sehr wichtig, dass wir verschiedene Stellen im Wort Gottes miteinander kombinieren, damit wir das ganze Bild sehen können. 5. Mose 8, Vers 15. der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste. Also endlich waren sie im verheißenen Land angekommen und jetzt sagt Gott rückblickend zu ihnen, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind. Nun, worauf will ich hinaus? Ich will ganz einfach darauf hinaus, diese feurigen Schlangen und Skorpione sind in der Wüste. Gott musste sie nicht senden, sondern sie waren sowieso da. Das Wunder, das bis dahin stattgefunden hatte, war dieses, dass diese Schlangen nicht schon von vornherein das Volk gebissen hatten. Das heißt, das Volk Israel hatte also die ganze Zeit unter einem Wunder gelebt. Sie waren unter einem Wunder gewandelt, solange sie gehorsam waren, solange sie nicht murrten, solange sie nicht gegen Gott sprachen und gegen Mose, lebten sie unter einem Wunder. Nämlich dem Wunder, dass sie durch eine Wüste marschierten, in der es feurige Schlangen und Skorpione gab und sie wurden nicht gebissen. Ich meine, geh mal in die Wüste im Sinai, auf der Sinai-Halbinsel. Geh mal in eine Wüste in Ägypten. Geh mal in eine Wüste in Saudi-Arabien. Weißt du, was es dort für Viecher gibt? Dort gibt es auch heute noch giftige Skorpione und Schlangen, die dich beißen können, sodass du stirbst daran. Was sehen wir daran? Das Einzige, was geschah durch den Ungehorsam des Volkes, war, dass Gott den Schutz von ihnen hob. Dass Gott den Schutz von ihnen nahm. Warum? Damit sie merkten, dass das nicht geht. Dass das Konsequenzen haben wird, wenn man dies tut. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit, die auch heute noch gilt. Mit anderen Worten, wir können nicht leben, wie Gottlose leben. Wir können nicht leben, wie der Teufel lebt, wie Pastor Peter Hasler immer sagt. Und dann noch meinen, wir seien von Gott gesegnet. Und wir könnten von ihm beschützt bleiben dabei. Er wird uns schützen und uns gnädig sein und barmherzig sein, wie immer er kann. Aber es gibt einen Punkt, und wir haben ihn meistens selbst verursacht, wo der Schutz gehoben wird. Aber auch, wenn das nicht so ist, wenn wir gar nicht wissen, ja, was habe ich denn falsch gemacht? Die Tatsache bleibt bestehen, Krankheit und Gebrechen sind auf dieser Erde. Feurige Schlangen und Skorpione sind in der Wüste. Und sie treffen manchmal den Gerechten und manchmal den Ungerechten. Nur der Gerechte, was tut er, wenn er gebissen wird? Er schaut zu der Schlange. Und die Erfüllung dieses Bildes ist, wie gesagt, Jesus am Kreuz. Preis dem Herrn. Nun lasst uns noch zwei andere Beispiele anschauen, und zwar im Neuen Testament, wo uns ganz klar gesagt wird, woher Krankheit und Gebrechen kommen. Und wie gesagt, es gibt einen Sprung in dem Maß an Offenbarung, das uns gezeigt wird bezüglich dieser Dinge zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Mit ihm sind Gnade und Wahrheit gekommen auf diese Erde. Gnade und Wahrheit. Seit Jesus auf diese Erde gekommen ist und seit er in deinem Leben ist, und in uns wohnt, ist für uns ein Maß an Erkenntnis möglich, ich sag's euch, von dem alttestamentliche Propheten geträumt haben. Ist uns das bewusst? Manchmal liebäugeln wir mit alttestamentlichen Zeiten und denken, oh, hätten wir nur zur Zeit Elias oder Elisas gelebt, dann hätten wir machtvolle Zeichen und Wunder gesehen, dann hätten wir die Machttaten Gottes erlebt. Dabei sind es diese Leute, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Habakuk, Zephania etc., die jetzt auf den Zuschauerrängen sitzen oder stehen und zuschauen, was wir hier unten tun. Und uns dafür beneiden, was wir für Einblicke in den Heilsplan und in die Offenbarung des Geheimnisses Gottes haben, von denen sie nur geträumt haben. Das Verrückte ist, dass sich diese Leute damals viel mehr bemüht haben darum und trotzdem nur einen Schimmer davon hatten. Uns wird das Ganze geschenkt und wir tun manchmal so, wie wenn es nichts wert wäre. Aber die Offenbarung und die Erkenntnis Gottes sind so kostbar, dass du sie pflegen und hegen solltest als ein kostbares Gut, wie einen Schatz, den jemand gefunden hat. Wie Perlen, für die jemand bereit ist, alles andere sein zu lassen. Ich möchte hier ein Zitat einschieben, und zwar von John Alexander Dowie. John Alexander Dowie war ein Mann aus Australien ursprünglich, der Ende des vorletzten und Anfang des letzten Jahrhunderts, zuerst in Australien und dann in Amerika, ein Pionier in Sachen göttlicher Heilung war. Wirklich ein Mann, der ein Wegbereiter war für praktisch alle nachfolgenden Generationen von Heilungsevangelisten. Er hat sozusagen eine Grundlage gelegt, auch wenn er dann später in seinem Leben ziemlich auf Abwege gekommen ist und gemeint hat, er sei eine Reinkarnation von Elia. Aber das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Er hat gesagt, Krankheit ist der üble Abkömmling seines Vaters des Teufels und seiner Mutter der Sünde. Das ist eine sehr gute Definition für das, was Krankheit und Gebrechen letztlich sind. Nun, in Lukas 13, den Versen 11 bis 12 und in Vers 16 lesen wir Folgendes. Wie wir wissen, hat Jesus einen großartigen Heilungsdienst gehabt, als er auf dieser Erde war. Amen. Wenn ihr die Evangelien lest, dann wird euch immer wieder gezeigt, dass Jesus alle Krankheiten und alle Gebrechen unter dem Volk heilte. Er war nicht wählerisch. Ich glaube, dass Jesus regelrechte Massenveranstaltungen durchgeführt hat, wo er an den Leuten vorbeiging, ihnen kurz die Hand auflegte und gesagt hat, geheilt, 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 geheilt. Sei geheilt, sei gesund. Dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich geheilt. Das hat Jesus getan und es wirkte, es hat funktioniert. Und manchmal werden uns sehr spezielle Heilungswunder berichtet in den Evangelien, wo wir sehen, wie diese Dinge zusammenhängen, was die Bedingungen waren, wie Jesus dachte, auch über Krankheit und Gebrechen, wie Jesus dachte über den Wert des Menschen und so weiter. Und das haben die Evangelienschreiber aufgeschrieben. Lukas, seines Zeichens Arzt der damaligen Zeit, hat ein spezielles Flair für diese Heilungsberichte. Könnt ihr euch vorstellen? Ich meine, die Medizin war damals nicht so weit gediehen wie heute, aber Lukas war jemand, der diesen Job ernst nahm. Er war ein Mediziner, soweit die Medizin damals gediehen war. Und er war ein späterer Nachfolger Jesu. Lukas war nicht dabei, als diese Dinge geschahen, aber minutiös, wie ein Historiker oder ein Dokumentarfilmer es heute tun würde, ging er den Dingen auf den Grund und forschte nach, wie sich diese Dinge verhalten haben. Und es ist interessant, wenn man das Lukas-Evangelium liest, die Heilungen sind sehr viel detaillierter beschrieben als in den anderen Evangelien, obwohl Lukas nicht dabei war. Hier heißt es, und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Einen Geist der Schwäche hatte. Und was ist mit einem Geist der Schwäche gemeint? Das bedeutet nicht, und bitte mach diese Unterscheidung ganz klar, das bedeutet nicht, dass diese Frau dämonisch besessen war. Das bedeutet nicht, dass diese Frau dämonisiert war. Das bedeutet nur, dass sie einen Geist der Schwäche hatte. Das ist ein Geist, ein böser Geist, der sie plagte mit körperlicher Schwachheit, Kränklichkeit in diesem Bereich. Das sind böse Geister, die sich einem Menschen anheften können, die ihn aber nicht in der Seele besitzen, sodass er verrückt wird oder etwas in dieser Art. Die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Was sagte Jesus zu ihr? Sagte Jesus zu ihr, oh, ich muss erst einmal 2 Stunden beten gehen, um herauszufinden, ob die Schwäche, die du hast, womöglich von Gott ist. Nein, sondern Jesus sagte klar und deutlich, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Für Jesus war es gar keine Frage, woher diese Schwäche kam. Vielleicht mag jemand einwenden, ja, Jesus wusste das, weil er der Sohn Gottes ist, weil er allwissend war. Jesus war nicht allwissend, als er hier auf dieser Erde lebte. Sonst hätte er Judas früher zur Rede gestellt, denn es heißt, dass er jemand war, der in die Kasse gegriffen hatte. Denkst du, Jesus hätte das geduldet, wenn er es gewusst hätte? Wohl kaum. Jesus hat nicht alles gewusst, als er hier auf dieser Erde wandelte. Es heißt im Philipperbrief, dass er seine göttlichen Vorrechte, ja seine Göttlichkeit ablegte, als er hier auf diese Erde kam. Jesus wusste prinzipiell, dass Krankheit nicht von Gott ist und deswegen musste er nicht jedes Mal neu entscheiden oder erst einmal darüber beten, ob diese Krankheit in diesem Fall jetzt von Gott war oder nicht. Und Lukas sagt ganz klar, es war ein Geist der Schwäche. Aber lasst uns weiterlesen. Vers 16. Dazwischen gibt es eine Diskussion zwischen dem Synagogenvorsteher und Jesus. Dieser Synagogenvorsteher sagte zu Jesus, Leute, bitte, heute ist Sabbat. Könnt ihr nicht kommen und euch heilen lassen, wenn nicht Sabbat ist? Heute soll man nicht arbeiten. Dass Jesus Leute heilte, galt ihm als Arbeit. Ist das nicht verrückt? Das galt ihm als Arbeit. Dabei hat Jesus ja nur zu der Frau gesprochen. Ist das schon Arbeit? Ich glaube nicht, dass es ein Sabbatgebot gab im Judentum oder gibt, das da heißt, du sollst nicht zu jemandem sprechen. Also wenn es etwas gibt, das die Juden fleißig tun am Sabbat, dann ist es reden. Denn das ist fast das Einzige, was sie dürfen, in Anführungsstrichen. Sie haben genaue Regeln, wie viele Schritte sie gehen dürfen, etc. Aber reden dürfen sie. Das sollen sie sogar, denn sie pflegen Gemeinschaft am Sabbat. Warum sollte Jesus nicht das Recht gehabt haben, zu dieser Frau zu sprechen? Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. In Vers 16 aber antwortet Jesus, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, damit verweist Jesus auf den Bund Gottes mit Abraham, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Jesus ordnet diese Schwäche, diesen Geist der Schwachheit und das körperliche Problem dieser Frau ganz klar dem Satan zu. Es kommt ihm gar nicht in den Sinn, zu sagen, ja, wir wissen nicht genau, ob das etwas ist, das Gott ihr auferlegt hat, damit sie nicht stolz wird, damit sie demütig bleibt, damit sie abhängig bleibt von Gott oder etwas in dieser Art. Nein, sondern er identifizierte das Problem und ordnete das Problem ganz klar dem Satan zu und sagte, diese Frau war 18 Jahre lang vom Satan gebunden. Nun bedeutet das, dass sie besessen war? Nein, wie gesagt nicht. Aber sie war in ihrem körperlichen Wohlergehen gebunden vom Feind. Und das kann jedem Menschen ein Stück weit passieren. Geistig bist du völlig normal. Du bist völlig bei Verstand, du bist völlig bei Sinnen. Aber dein Körper kann gebunden sein vom Satan. Auch deine Seele kann gebunden sein vom Satan, zum Beispiel durch Depression. Das sind nicht Dinge, die einfach so in der Luft herumschwirren und einen dann anfallen, sondern man kann etwas dagegen tun. Lasst uns zum Schluss Apostelgeschichte 10, Vers 38 lesen, wo noch einmal ganz klar gesagt wird, welche Leute Jesus geheilt hat und was das Problem dieser Leute war. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wir haben hier einen Bericht davon, wie Petrus ins Haus von Cornelius kam, einem römischen Hauptmann, der bereit war, das Evangelium zu hören, und wie Petrus diesem Cornelius das Evangelium erklärt. Das Erste, was er sagt, das ist übrigens auch bezeichnend, überlegt ihr mal, was hätte Petrus nicht alles predigen können im Haus von Cornelius? Was hätte er nicht alles sagen können? Auf wie vielen Wegen hätte er ihnen nicht das Evangelium erklären können? Aber er fängt genau mit dem an, was er hier sagt. Er redet von Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das war die Botschaft, man könnte fast sagen, die Kernbotschaft des Evangeliums, die Petrus hier sehr kondensiert weitergab. Und was sagt er hier? Jesus ging umher und tat wohl und heilte alle, die von Gott krank gemacht worden waren. die ihre Bürde trugen, die ihr Kreuz trugen? Nein, sondern die von dem Teufel überwältigt waren. In welchem Bereich überwältigt waren vom Teufel? Im Bereich ihres Körpers, im Bereich ihrer Gesundheit. Warum? Weil sie böse Menschen waren? Vielleicht, weil sie ungehorsam waren in manchen Bereichen, aber vor allem, weil sie unwissend waren und weil Krankheit und Gebrechen durch den Teufel in dieser Welt sind. Genauso wie die feurigen Schlangen und die Skorpione in der Wüste sind. Deswegen. Das Problem dieser Leute war, dass sie bis dahin kein Gegenmittel gehabt hatten. Aber Jesus kam, um dieses Gegenmittel zu zeigen, beziehungsweise um selbst dieses Gegenmittel zu sein, indem er nämlich letztlich ans Kreuz ging und dort aufgerichtet wie eine Schlange an der Stange war, damit jeder, der auf ihn sieht, geheilt werden kann. Anhand dieser Schriftstellen sehen wir ziemlich klar, dass Krankheit nicht von Gott sein kann. Abgesehen davon, wen das noch nicht überzeugt, sagt Jakobus nicht an einer Stelle, können aus derselben Quelle süßes und salziges Wasser kommen? Kann Gott der Urheber, der Verursacher von Krankheit sein und von Heilung? Nein. Krankheit und Gebrechen sind eine Folge des Sündenfalls und Gott hat das Heilmittel geschaffen gegen diese Dinge. Das ist es, was aus seiner Quelle hervorgeht. In ihm ist Leben. Und dieses Leben möchte er uns, seinen Kindern, weitergeben. Halleluja! Halleluja. Preis dem Herrn! Halleluja. Amen für heute Abend. Lasst uns doch einfach zusammen aufstehen und diesen Abend abschließen mit einem guten Bekenntnis. Seid ihr überzeugt davon, dass Gott ein guter Gott ist? Glaubt ihr, dass Gott gute Absichten mit euch hat? Glaubt ihr, dass Krankheit nicht von Gott kommt? Das ist eine wichtige Grundlage für eure Heilung. Also, lasst uns zusammen sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir. Vater im Himmel, wir danken dir. Danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist Offenbarung deines Willens. Dein Wort ist Offenbarung deines Willens. Wir danken dir, Vater, dass du gesagt hast, dass du unser Arzt bist. Wir danken dir, Vater, dass du gesagt hast, dass du unser Arzt bist. Vater, wir fürchten uns nicht. Vater, wir fürchten uns nicht vor Krankheit und Gebrechen. Vor Krankheit und Gebrechen. Weil du ein Gegenmittel geschaffen hast. Weil du ein Gegenmittel geschaffen hast gegen Krankheit und Gebrechen. Gegen Krankheit und Gebrechen. Du bist der Geber aller guten Gaben. Du bist der Geber aller guten Gaben. Und wir entscheiden uns heute Abend, nicht mehr zu glauben, dass Krankheit und Gebrechen auch nur das Geringste mit dir zu tun haben. Sondern wir glauben, Vater, dass von dir Heilung kommt. Dass von dir Wiederherstellung kommt. Dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Dass du heute Abend unseren Körper anrührst. Mit deiner Heilungskraft. So wie es gesagt ist von Jesus. Dass Gott ihn gesalbt hat mit Heiligem Geist und mit Kraft. Glauben wir heute Abend, dass Gott uns salbt, mit Heiligem Geist und mit Kraft. Sodass alle Krankheiten und Gebrechen, aus unserer Mitte weichen müssen. Wir danken dir dafür, Vater. Und wir weisen allen Zweifel ab. Im Namen Jesus. Amen. Halleluja.